Bernasconi, Martina Bernasconi, ich wollte gerne Berlusconi sagen, aber Bernasconi heißt sie. Und die hat gesagt, dass wir Vorbilder brauchen für uns, dass Vorbilder sowas sind wie Geländer für die Sinnsuche, die uns Halt geben, bevor wir selbst so weit sind. Und das drückt, glaube ich, dieses Beziehungsbedürfnis sehr gut aus.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Konflikte sind Beziehungsprozesse. Sie sind, so lässt sich auf Konflikte zwischen Menschen eben auch schauen, Ausdruck von unerfüllten Beziehungsbedürfnissen. Denn die Positionen und Argumente in Konflikten stehen im Dienste der eigenen Beziehungsführung und sollen das, was man sich unter Beziehung vorstellt, verwirklichen. Auch wenn das zuweilen auf eine Art und Weise geschieht, die den Beziehungspartner aus den Augen verliert und sich deshalb selbst verunmöglicht. Dies bietet ausreichend Grund, dass wir uns hier im Podcast in dieser Folge mit dem Thema Beziehungsbedürfnisse befassen. Dazu gibt es ein prägnantes Konzept aus der Transaktionsanalyse, das auch ganz gute Dienste für die Mediation parat hält. Dieses Konzept möchte ich heute mit Christine Behrens genauer unter die Lupe nehmen. Sie ist diplomierte Theologin, lehrende Transaktionsanalytikerin und zurzeit Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse. Herzlich willkommen, Christine.
Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Christine, ich habe das sozusagen als diplomierte Theologin jetzt bezeichnet, dein Herkunftsbuch. Ist das so? Ist das ein diplomiertes?
Ist es richtig, ja.
Und hast du auch gearbeitet als
Theologin, als Pastorin?
Pastorin, genau.
Ja, das ist die erste Frage. Ich habe ein Vikariat gemacht und in dieser Zeit gemerkt, dass ich den Beruf der Pastorin nicht ausführen will. Insofern habe ich zwar Vikariat, kann man so bezeichnen wie bei Lehrern, das Referendariat und habe dann aufgehört und bin damit mit der Bezeichnung des richtig Diplom-Theologin.
Und dann war der Weg, nehme ich mal an, nicht ganz kurz zur lehrenden Transaktionsanalytikerin, sondern schon ein wenig mit Umwegen, oder war der doch dann ziemlich, ziemlich genau, dass du wusstest, das will ich machen?
Nein, ganz klar nicht. Also wenn man Theologie studiert, ist eigentlich, wenn man in den Anfangsjahren, möchte man schon Pastorin werden. Und das Studium ist ja sehr breit angelegt und ich habe im Nebenfach noch Archäologie studiert. Ich habe schon in der Mitte des Studiums gemerkt, nein, ich bin eigentlich kein missionarischer Typ, ich will was anderes. Heute sagt man, was mit Menschen machen, so etwas Diakonisches in diesem Bereich. Wenn man von der Kirche ausgebildet wird, von der Kirche geprüft wird und natürlich auch staatlich geprüft wird, ist aber immer die Kirche noch Ausbildung. Und als Theologen haben wir natürlich ein ganz breites Wissen, aber erstmal in der Gesellschaft nicht unbedingt angewandt. Und relativ schnell war klar, dass ich Supervisorin werden möchte. Und dabei bin ich auf die Transaktionsanalyse gestoßen und war ganz begeistert von den Konzepten.
Und mir scheint gleichwohl, dass das Studium der Theologie eine gute Grundlage für das heutige Thema schon gegeben hat. Also Beziehungsbedürfnisse, jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, bis wir auf das konkrete Konzept zurückkommen, das ist ja etwas, was schon sicherlich auch in der Theologie eine Rolle spielte, dann jetzt in der Tätigkeit als Supervisorin, speziell dann als Transaktionsanalytikerin. Was bedeutet für dich so das Thema Beziehungsbedürfnisse ganz, ganz allgemein für dich?
Also ich glaube, dass wir Menschen erstmal soziale Wesen sind. Und ich bin ja nun humanistisch ausgebildet durch die Theologie und durch mein Studium. Und das haben wir ja auch in der Transaktionsanalyse, das humanistische Menschenbild. Und ich glaube, dass Beziehungsbedürfnisse ein universales Thema ist, durch alle Kulturen und durch alle Zeiten hinweg, an dem Punkt, wo wir uns entwickeln und wachsen dürfen. Und insofern halte ich die sehr wichtig. Das bedeutet das für mich. Sie bieten einfach nochmal eine Möglichkeit, innerhalb dieser Beziehung sich zu begegnen. Und in dieser Begegnung heraus, so würde ich das nochmal ausdrücken, in der Transaktionsanalyse sagen wir dazu Intimität, wo Menschen sich in Vertrauen begegnen. Ich würde es aber mittlerweile auch schon fast als eine spirituelle Begegnung zeigen. Insofern kann ich da gut den Bogen schlagen.
Ja, wir gucken gleich sozusagen das transaktionsanalytische Konzept von Beziehungsbedürfnissen an, das in einer bestimmten Zeit entwickelt wurde, in einem bestimmten Kontext, nämlich in humanistische Psychologie, Transaktionsanalyse. Bevor wir dort in die Tiefe gehen, würdest du sagen, das sind, du sagtest so, das ist eine universelle Fragestellung, Beziehungsbedürfnisse und über alle Zeiten hinweg, dass das stabile Bedürfnisse sind, die sozusagen, die wir heute haben, haben auch Menschen vor 200, 300 Jahren gehabt, oder ändert sich das und hat etwas auch Kulturelles sozusagen, ist Ausdruck von einem kulturellen Bedürfnis?
Interessante Fragestellung, Sascha. Wir gehen ja gleich diese Beziehungsbedürfnisse durch, die Richard Erskine auf 8 Beziehungsbedürfnisse, ich will mal sagen, reduziert habe, damit ist nicht die Qualität gemeint. Aber es gibt natürlich sehr viel mehr. Ich glaube, durch die gesellschaftliche Veränderung, in der wir sind, auch durch die Pandemie oder überhaupt durch die Schnelllebigkeit, sind bestimmte Bedürfnisse wichtiger geworden als andere.
Ja.
Wir gehen sie gleich nochmal durch, also insofern kulturell. Und ich habe dir gerade nochmal beschrieben, wie mein Weg war. Wir mussten als Studenten der Archäologie immer an Ausgrabungen teilnehmen. Und bei diesen Ausgrabungen ist es natürlich interessant, wenn du tatsächlich mal das Glück hast, so ein Teegeschirr oder was auch immer findest, so ein Tongeschirr, und einfach siehst, es ist nie alleine. Es waren immer Menschen in Gruppierungen zusammen. Also insofern kannst du fast davon ausgehen, dass in allen Kulturen Menschen miteinander etwas machen wollten, um sich selber zu erleben.
Ja, ja, okay. Das ist ein schöner Hinweis. Also festhalten können wir, glaube ich, dass auf jeden Fall alle Menschen immer schon Beziehungsbedürfnisse hatten. Und jetzt mit dem Blick oder dem sehr radikalen Bruch so in der Pandemiezeit, dass sie Änderungen unterliegen und damit auch nochmal bestimmten historischen Einflüssen und aktuellen Geschehnissen. Und wenn wir jetzt auf das Konzept gucken von den beiden Gründern, steht das auch in der Zeit. Und dann können wir gucken, wie weit trägt das Konzept heute noch, wenn wir uns an den einzelnen Bedürfnissen, die würde ich gerne mit dir durchgehen, da auch nochmal schauen, was können wir heute aus diesem Konzept ziehen. Denn ich weiß gar nicht genau konkret, wie alt es ist, aber es hat schon ein paar Jährchen auf sich, ne? Die beiden Gründer da gemacht haben. Vielleicht steigen wir erstmal so ein bisschen ein, Grundlagen dieses Konzepts. Was hat es damit auf sich?
Du sprichst gerade davon, ich glaube, erst 1996 haben sie es entworfen, und Richard Erskine ist ja jemand, der beziehungsorientiert arbeitet, und die Frau Trautmann ist das, glaube ich, auch in diesem Maß, Rebecca Trautmann. Und die haben einfach aus ihrem therapeutischen Kontext zusammengetragen, welche Bedürfnisse haben Patienten eigentlich, was lässt sie lebendig machen und was ist ihre verbesserte Lebensqualität, Bedürfnisse. Und daraus ist das entstanden. Und interessant an diesem Konzept finde ich, dass wir das gerne darstellen und dass es letztendlich erst für uns Transaktionsanalytiker nicht unbedingt etwas Neues ist, weil wir ja relational oder beziehungsorientiert auch arbeiten, das zeigt auch unsere Konzepte, dass aber diese Bedürfnisse so schön in 8 Bedürfnisse und nochmal gut formuliert sind, zusammengefasst worden sind, zeigt wieder einmal, dass wir große Kenntnis davon haben, wie kann man komplexe Geschichten vereinfachen. Und eine gute Kontextmöglichkeit da drin sehen. Und guck noch weiter, also du hast mich vorhin nachgefragt, wie ich das als Theologin unterbringe oder zu sagen als Humanistin, wenn ich sage, wir haben ja gute empirische Forschung auch von Carl Rogers zum Beispiel, im Psychotherapeuten, der als erster, glaube ich, nachgewiesen hat, dass nur die Menschen, die sich verändern wollen, über Beziehung das machen können, also Empathie, über Einfühlungsbereitschaft, über Echtheit. Und da zeigt sich das schon, soweit meine umfassende Antwort.
Also das ist sozusagen der Ausgangspunkt dieses Konzepts. Also ich sehe das auch genauso. Es ist ein knackiges Konzept, das sich schön darstellen lässt und an dem man dann das Thema gut ins Gespräch bringen kann mit Klienten, Mandanten, Medianten, Beziehungspartnern, wer auch immer.
Genau. Ja, das gefällt mir gut. Ein knackiges Konzept.
Das werden wir auch gleich, glaube ich, merken, wenn wir jetzt die 8 Beziehungsbedürfnisse angehen. Aber ich finde auch nochmal den Ausgangspunkt, den du genannt hast, wichtig. Es ist in einem therapeutischen Kontext entstanden, also wo Menschen unter seelischem Druck, unter psychosomatischen Problemen begonnen haben, sich dann erstmal zunächst Therapeutinnen und Therapeuten zu öffnen und darüber zu sprechen. Und das war ja auch in der Zeit, wo Carl Rogers, die humanistische Psychologie, tätig wurde und therapeutische Gesprächstechniken in allgemeine Lebensberatung gebracht haben, ein sehr, wie soll ich sagen, erfolgreiches und ist eine starke Bewegung gewesen. Und aus dieser Zeit stammen jetzt diese 8 Bedürfnisse. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt dann auch fragen wollen, was hat es für uns heute für einen Wert und was können wir für unsere Arbeits- und private Lebensgestaltung, was können wir daraus ziehen? Steigen wir mal ein. Es sind 8 Bedürfnisse. Darauf haben Sie es reduziert. Vielleicht nennen wir erstmal alle 8 Bedürfnisse, dass wir so einen groben Überblick haben.
Der Reihe nach?
Ich glaube, es gibt eine Reihenfolge, die immer wieder eingehalten wird, aber es gibt, glaube ich, keine Präferenz da drin. Insoweit hast du freie Wahl.
Gut, okay. Also ohne sie näher zu beschreiben. Ja, also das Bedürfnis nach Sicherheit, so nennt Erskine das. Also ich weiß, woran ich bin, soll das eigentlich kurz gefasst bedeuten. Das Beziehungsbedürfnis nach Wertschätzung, also dass man gesehen wird, dass Bedürfnisse legitim sind. Beziehungsbedürfnis, angenommen zu sein, nach Schutz, dass man Orientierung bekommt und geschützt ist. Das Beziehungsbedürfnis nach Bestätigung, eher so zu sehen, der andere glaubt mir. Beziehungsbedürfnis nach Einzigartigkeit, ich erkenne meine Einzigartigkeit, und Beziehungsbedürfnis nach Einfluss der anderen, ich kann Veränderungen bewirken. Beziehungsbedürfnis nach Initiative des anderen, ich muss nichts alleine machen, und Beziehungsbedürfnis Liebe auszudrücken. Das nennt er als letztes.
Genau, das heben wir uns auch dann für den Abschluss auf. Vielleicht bleiben wir auch in der Reihenfolge. Und ich habe jetzt auch gemerkt, so bei den Einzelnen, die sind schon ein bisschen besonders. Also man kommt nicht so schnell drauf, meines Erachtens, dass das ein Beziehungsbedürfnis ist. Also dass man das in der Beziehung sucht und erwartet und auch erwarten darf möglicherweise. Also das geht, glaube ich, schon bei dem ersten los, wenn ich jetzt das nochmal aufgreife, Beziehungsbedürfnis nach Schutz. Nach Sicherheit, genau. Da hätte ich jetzt nicht sofort an Beziehung gedacht, sondern das ist eher so ganz individualistisch. Ich will sicher sein. Ne? Also ich will jetzt nicht auf irgendwo hintreten, wenn ich auf die Straße gehe oder so. Ich will keinen Ziegel auf dem Kopf haben. So, da hätte ich jetzt so das Thema Sicherheit. Aber nein, es ist dort vor allen Dingen auch ein ganz, also über das Grundbedürfnis, nicht verletzt zu werden, physisch, ist es auch ein emotionales, ein Beziehungsbedürfnis, das wir hegen, wenn wir mit anderen in Kontakt treten.
Ja, genau. Also nicht nur das Körperliche, und ich kann deinen Gedankengang gut verstehen, so ging es mir das auch, als ich das erste Mal gehört habe. Und du stehst ja für Mediation, und da kennst du das ja, wenn Leute in die Mediation kommen, dass sie ein großes Bedürfnis nach Sicherheit haben, nicht verletzt zu werden mit ihren Anliegen, die sie haben. Also wenn man einen Mediator ruft oder eine Mediatorin ruft, ist man ja schon ganz weit im Konflikt. Ja. Und sich da eher mit zu zeigen und sozusagen einen Schutz, hattest du eben benannt, oder eine Sicherheit zu haben, dass man in diesem Rahmen der Konfliktbewältigung geschützt wird und sicher ist.
Ja, also genau, in Mediation, da sind die Leute ja wirklich gerade im akuten Konflikt, ist es häufig nur erkennbar, dass es am Anfang stark auf die Positionierung, also die Position, die man eingenommen hat, bietet den Schutz, dass zumindest dort Sicherheit klar ist, was man will, was es auch für einen Preis hat, aber dann in der Beziehung zu treten und dort sozusagen ganz offen die Themen auszutauschen, das ist unabhängig von Beruf oder Privatleben, da braucht es einen sicheren Rahmen dafür, und den versucht Mediation zu starten. Wie ist das?
Absolut, dass es auch respektvoll ist und nicht beschämend.
Wie gehst du an das Thema ran, wenn du Kontakt aufnimmst, professionell mit Klienten, Supervisanten, die zu dir kommen und denen du sozusagen das Bedürfnis zunächst mal unterstellst? So, ne? Das als konzeptuell, davon gehe ich mal aus. Das werden die ja nicht sofort sagen.
Es geht ja erstmal darum, das werden sie nicht sofort sagen, es geht erstmal darum, dass man eine körperliche Präsenz hat, das finde ich erstmal ganz wichtig, geschützt werden. Also nicht, dass irgendwie was Großartiges passiert, aber dass man einfach schon sieht, dass man ein Standing hat. Das ist schon mal wichtig, eine Kompetenz auch strahlt für Sicherheit, dass sie sich mit diesem Thema anvertrauen können. Der zweite Punkt ist, da haben wir in der Transaktionsanalyse das schöne Konzept des Vertrages. Dass wir einfach sagen, was kann hier passieren, wie weit hat derjenige oder diejenige Einfluss auf das, was hier passiert. Und das gibt aus meiner Sicht schon sehr viel Sicherheit.
Und damit auch keine einseitige Sicherheitsgewährung. Also es bringt nicht viel, genau, dass du Garantien gibst, sondern derjenige arbeitet mit daran, dass er sich sicher fühlt.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja wahnsinnig tolle Methoden, wenn ich im Gruppensetting bin und etwas mache, zum Beispiel eine Konfliktberatung, dass ich tatsächlich eine Aufstellung mache oder gucke, was darf hier passieren und was darf hier gar nicht passieren. Und wenn jemand sagt, ich möchte hier auf gar keinen Fall weinen, dann weiß ich auf jeden Fall, ja, da ist ein großes Bedürfnis nach Sicherheit und nach Schutz. Und diese Person muss sich schützen, wenn sie sich schon traut, das auszudrücken. Einfach auch nochmal vertraglich mit den anderen Beteiligten auszuhandeln. Das finde ich wichtig.
Also ich finde das ein schönes Beispiel. So in der Mediation habe ich es noch nicht gehört, aber die Paradoxie da drin finde ich wichtig. Wie gehst du damit um, wenn derjenige sagt am Anfang, ich will hier nicht weinen, das soll mir hier nicht geschehen, und dann, ja, so bringt das manchmal mit sich, gerade wenn es emotional zugeht, dass es dann nicht gehalten werden kann. Ist das dann eine Missachtung des Vertrages, wenn es geschieht? Du wirst es ja auch voraussehen, sozusagen, die Situation wird kommen und dann wird sie nicht so schlimm sein, aber wie ist es jetzt am Anfang?
Ja, es gehört zum Vertrag dazu. Also ich kann ja natürlich nicht die Garantie für die Emotionen von anderen Menschen übernehmen. Aber ich kann zusichern, dass ich alles dafür tue, dass ich die Person, die weint, schütze in diesem Rahmen, also dass sie nicht angegriffen wird von dem anderen, sondern dass wir dann auf eine Sachebene gehen. Und gleichzeitig habe ich ja die Freiheit auch zu überlegen und das als Intervention zu nehmen, wie gehen denn die anderen um, wenn tatsächlich jemand weint, gerade um Teamkonflikte geht, ne, zum Beispiel. Also auch das zu sehen, es gibt ja Möglichkeiten damit umzugehen. Ja.
Ich nehme die Situation und gehe zum zweiten Bedürfnis da über, ne? Das Thema von Wertschätzung und Bestätigung, dass Menschen in der Beziehung das Bedürfnis haben und auch die Erwartung, gewertschätzt zu werden. Es ist eher, ne, eine verworrene Art und Weise in der Beziehung, was anderes zu finden, dass man also ungenügend wäre, dass es noch nicht ausreicht. Auch wenn das zuweilen, habe ich den Eindruck, auch so genannt wird. Ne? Bitte kritisiere mich, wenn was nicht in Ordnung ist. Und nehme auch gerade im professionellen im Kontext, ne? Gar nicht mal im privaten Beziehungskontext, sondern auch im professionellen, dass man eher so nach den Problemen und Ungenügsamkeiten Ausschau hält, dass man die gespiegelt bekommt, damit man das verbessern kann. Das gibt's ja durchaus auch. Aber Menschen so, zumindest in dem TA-Konzept von Erskine und Trautmann, sagen, Menschen haben das Bedürfnis nach Wertschätzung in dieser Beziehung.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, gerade auch bei Führungskräften zum Beispiel, dass Führungskräfte dieses Beziehungsbedürfnis erfüllen, indem sie ihren Mitarbeitern eine Anerkennung zollen. Das ist ja nicht wirklich schwierig, jemandem zu sagen, Mensch, wie toll, dass du in diesem Projekt mitarbeitest oder deine Expertise sind so wichtig. Das meinen sie eben damit. Und das können wir eigentlich in jedem Kontext machen. Özgen und Trautmann beschreiben auch nochmal den Stellenwert der Fantasie da drin, dass Menschen auch in ihrer Fantasie bestätigt werden. Und das finde ich auch so schön, dass wir Möglichkeiten haben zu denken und diese Fantasien auch einzubringen. Ich weiß nicht, ob du diese schöne Geschichte von Walt Disney kennst. Ich weiß gar nicht, ob das eine Legende ist oder ob es in seiner Biografie steht, dass er seine Abteilungsleiter und Kreativdirektoren zusammengetrommelt hat. Die mussten erstmal zu jedem Film ein Brainstorming machen. Und diejenigen, die das Brainstorming sozusagen, die Fantasie von jemand anderen bewertet haben, sind sofort geflogen. Also gekündigt worden. Das finde ich eine sehr spannende Geschichte, nämlich zu sagen, wie schnell sind wir in der Bewertung drin. Und darum geht es nicht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Özgen und Trautmann hier auch bezeichnen, dass wir sagen, Eine Wertschätzung muss da sein für das, was der andere ist, in dieser Selbstbestätigung, mit den Emotionen und Fantasien.
Ich gehe mal auf das Beispiel mit der Führungskraft und dem Projektmitarbeiter und gehe mal so ein bisschen auf einen anderen Pol und sage, naja, wir sind ja in einer eigenverantwortlichen Welt. Also jeder sucht seine eigene Antwort. Du hast die ja gesucht, bei diesem Projekt mitzumachen. Schön. Warum macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt sage oder sagen soll noch als Führungskraft, schön, dass du bei dem Projekt dabei bist? Was macht das für einen Unterschied? Warum wird darauf so viel Wert gelegt, auch heute natürlich unter dem Motto Wertschätzung? Das ist ja ein sehr weit gefächertes.
Ich glaube, das bezeichnet einfach eine Präsenz. Also ob du das artikulierst, sprachlich artikulierst oder ob du das auch mit Blicken machen kannst, wie wir das ja im Moment viel mit den Masken machen müssen, Wertschätzung über Blicke ausdrücken. Das funktioniert auch. Ich denke, das spielt mit hinein in die anderen Bedürfnisse, nämlich sichtbar zu werden und sich zu unterscheiden auf den anderen. Andere arbeiten auch an diesem Projekt, wenn wir mal bei diesem Beispiel dabei bleiben, mit. Aber sich zu unterscheiden, gesehen zu werden mit dem, was man hat und was man kann in seiner ganzen Individualität, das spielt für mich da mit rein. Und das geht aus meiner Sicht nicht, wie Führungskräfte das ja auch häufig tun, einmal zu weinen und sagen, wie schön, dass ihr alle da seid und mitgeholfen habt, sondern eher zu sagen, was ist das Individuelle, was bringt derjenige oder diejenige hier mit ein, damit meine oder unsere Firma, unsere Gesellschaft weiter nach vorne kommt. Das ist, glaube ich, der Punkt dabei.
Das würde dazu führen, sozusagen, dass es mehr um die Kontaktaufnahme geht, dass es um den anderen gesehen zu haben und dass sozusagen den Wert ausmacht für den anderen, dass er eben nicht zwischen lauter Menschen rumläuft, als könnten das auch Requisiten sein, die ihn nicht ansprechen. Aber diese manchmal gehörte Aufregung, ich muss doch jetzt nicht aus jeder Kleinigkeit was ganz Tolles machen. Also, dass er pünktlich hergekommen ist, ich meine, das steht doch irgendwie auch arbeitsvertraglich fest, hat er doch selber auch gewollt. Also, warum soll ich jetzt noch mich darüber auslassen, dass es ganz großartig ist, dass es dieses Mal heute, so wie gestern und vorgestern, pünktlich geschafft hat. Ne? Also das wird doch dann manchmal auch so ein Stück weit bagatellisiert und so kommt es häufig an. Ne? Also und ich glaube, das ist ja nicht gemeint, wenn man sagt, wertschätzend umzugehen.
Nee, ich glaube, das ist wirklich, und dann gehe ich wieder zurück zu Rogers, zu der Echtheit, zu der Authentizität, zu der Wärme, die Menschen anderen Menschen geben können. Und die spiegelt sich ja im Kontakt wieder. Und ich würde es Führungskräften auch gar nicht zumuten wollen, dass sie jeden Mitarbeiter begrüßen und wir sagen ja stroken in der TA. Mit du bist pünktlich gekommen, wie schön, dass du so eine schöne, was weiß ich, Handschrift hast oder was auch immer. Aber es geht um die Echtheit im Kontakt so und um ehrliche Wertschätzung. Und ganz ehrlich, Sascha, wenn du jemanden wirklich von Herzen her diese Wertschätzung entgegenbringst, bist du auch begeistert von der Arbeit, die er getan hat. Und dann ist es nicht mehr schwierig.
Ja.
Ich glaube, das macht den Unterschied, der Kontakt und die Authentizität.
Ja, genau. Und der Unterschied, wenn er nicht da wäre. Ne? Also was macht es für einen Unterschied für die Führungskraft, wenn er nicht pünktlich käme? Und wenn da wirklich was wäre, dann kann man auch Dankbarkeit oder Freude darüber spüren. Hey, gut, dass du da bist, denn heute sind deine kreativen Kräfte, deine Arbeitskraft ist hier gebraucht.
Ja, genau. Und das haben wir ja auch im Thema, was jetzt gerade, was nicht neu ist, aber was gerade sehr promotet wird, die Diversität. Also zu schauen, was kann denn jeder Einzelne, was macht denn jeden Einzelnen aus? Also auch dahin zu gucken, dass Menschen einfach unterschiedliche Begabungen haben, unterschiedliche Talente haben, unterschiedliche Ausbildungen haben und das zu einem großen Ganzen geführt wird. Das, finde ich, ist die Aufgabe von Führungskräften, das herauszufinden und in aller Echtheit und Authentizität diese Menschen da wertzuschätzen und nicht in Plattitüden sich zu ergehen, weil man so tun muss oder weil man das in einem irgendwas, Buch so gelesen hat.
Genau, irgendwas zu sagen, was schön klingen soll, aber was einfach nicht gerade auch wirklich so gemeint ist.
Es ist so, glaube ich, wenn ich das noch sagen darf, das, was häufig gesagt oder gesagt wird, sie müssen ihre Mitarbeiter loben. Loben ist ein zutiefst hierarchisches Moment. Es geht um Anerkennung und nicht um Loben. Ich glaube, das das ist etwas, wenn Führungskräfte das verinnerlicht haben, dann kommen sie auch wertschätzend rüber.
Ja, das ist, also diese Phase, wo dann gelobt werden sollte, die ist irgendwie auch in den Trainings vorbei, so, ne, das war irgendwie so in den Nullerjahren und dann kam das irgendwie auf, dass alle so Wertschätzungsbegriffe hatten oder das wurde auch sehr häufig und inflationär und dann schleichen sich aber die gleichen Elemente mit rein, dass man das dann ins Lächerliche zieht, dass man das den Wert, den man damit gemeint hat ursprünglich, mechanisch runterrattert. Und dann kommt es so zu Wertschätzungsmaschinen und wie wir das auch schon bei
Lobe kannten. Das bezeichnet aber auch noch eine andere Qualität, finde ich, die wir neu lernen müssen. Und das ist das Zuhören. Das finde ich so wichtig. Und wenn eine Führungskraft oder auch Kollegen untereinander wieder lernen, sich gegenseitig zuzuhören, dann ist das nicht mehr schwer mit dem Bedürfnis nach Wertschätzung des Auszuhören. Ja. Also sehen, was braucht der andere, was sagt der andere, wonach ist ihm jetzt? Mhm. Das geht nur über das Zuhören. Alles andere wäre plakativ.
Ja. Okay, das nehme ich als Schritt in die Richtung drittes Bedürfnis. Nach Annahme, Akzeptanz und Schutz. Also du hattest das mit Diversität angesprochen, ne? Dass wir wirklich jeden in seiner Art, die er mitbringt, annehmen. Und das dann als Ausgangspunkt für Leistungsabforderungen, für vertragliche Vereinbarungen zu nutzen und nicht davon ausgehen, jeder ist gleich und jeder muss den gleichen Handgriff machen. Das ist ja tatsächlich auch großteils vorbei in Organisationen, sondern wir wollen und brauchen das Kreative. Mhm. Was hat das mit Beziehungsbedürfnissen zu tun?
Du meinst jetzt den Schutz oder?
Ja, also und die Annahme und Akzeptanz, genau.
Ich glaube erstmal, dass es ein großes Bedürfnis nach Orientierung geht und nach Schutz. Und das, was Erskine damit meint, dass wir eine Sehnsucht nach jemandem haben, der klüger ist oder weiser ist, also im Sinne von Mentorship, wie wir das haben, Turing, also zu jemandem, der uns schützt in unserer Entwicklung. Eigentlich ist das genau der Punkt oder dieses Bedürfnis, was auch in der humanistischen Bildung vorkommt, Wachsen und Entwicklung. Uns da jemand begleitet. Und das finde ich ein ziemlich, ziemlich wichtiges Bedürfnis. Und ich kann ein Beispiel erzählen dazu, das finde ich ganz spannend, gerne, von einer jungen Frau, Führungskraft hier in Deutschland, die eine Tochtergesellschaft in einer amerikanischen Firma hat. Und sie ist, glaube ich, 28, 29, noch nicht sehr, also noch jung, und ist Geschäftsführerin. Und die war bei mir im Coaching und sagte, sie liebt ihren Job, sie hat Deutschland, hat sie flott, also sozusagen ihr Team läuft, da ist überhaupt keine Herausforderung mehr und sie braucht was anderes. Und ich hatte erst überlegt, braucht sie eigentlich einen neuen Job, will sie woanders hin? Aber das Bedürfnis war wirklich, und es kam nachher raus, ich brauche mal wieder jemanden, zu dem ich auch sehen kann. Das fand ich sehr spannend, das war ein Entwicklungsbedürfnis. Ne? So, also diesen Punkt, den hat, glaube ich, Erskine gut beschrieben.
Das wäre auch der Unterschied zum ersten. Also ich hatte jetzt so beim Überfliegen gedacht, okay, was ist der Unterschied von dem ersten nach Sicherheit und der nach Schutz? Und dachte, das werde ich Christine auf jeden Fall fragen. Das war jetzt die Antwort zu sagen, dieses nach Schutz ist auch eher so ein bisschen nach oben blicken können. Also wo ist sozusagen der nächste Schritt, wo ich hin will? Nicht sozusagen, wo ist der immer über mir bleibt, sodass ich mich immer unterlegen fühle, sondern wo ist der nächste Schritt und da brauche ich jemanden, der mir Modell steht, also der mir zeigt, dass das auch schön ist.
Das ist, glaube ich, der Schritt nach Vorbildern. Und es gibt ein schönes Zitat, was ich gerne anführe, von der Philosophin Bernasconi, Martina Bernasconi, ich wollte gerne Berlusconi sagen, aber Bernasconi heißt sie. Und die hat gesagt, dass wir Vorbilder brauchen für uns, dass Vorbilder sowas sind wie Geländer für die Sinnsuche, die uns Halt geben, bevor wir selbst soweit sind. Und das drückt, glaube ich, dieses Beziehungsbedürfnis sehr gut aus. Diesen Schutz im Unterschied zu der Sicherheit im ersten Bedürfnis. Ne? Schutz geben, ich muss wachsen, ich will mich entwickeln, dafür brauche ich ein Geländer, dafür brauche ich einen Rahmen.
Das ist für Mediation für mich gerade ein heller Moment, weil ich merke, dass zumindest in Mediationsprozessen, wo es unmittelbar zwischen Menschen um zwischenmenschliche Themen geht. Jetzt mal nicht so sehr ne, so wirtschaftsvertragliche Fragestellungen von Fristen einhalten und Co., sondern wo wirklich dann das Zwischenmenschliche besonders in den Vordergrund rückt. Und es gibt immer wieder diesen Punkt, dass auch die Mediationsperson gefragt wird. Ne, sowas wie, wie würden Sie denn das machen? Also ne, ja, manchmal auch ja. in Einzelgesprächen. Und, genau. und wir trotzdem vorher ganz klar gesagt haben, ne, wir bringen keine Lösungsvorschläge, wir sind auf Augenhöhe etc. und so. Wir bieten Sicherheit im Sinne des ersten Bedürfnisses. Genau. Aber es gibt schon das Bedürfnis, auch zur Mediationsperson hin dort ein Modell für diese sehr begrenzte Fragestellung Umgang mit Konflikt. Nicht jetzt sonstige Geschäftsführung und Co., wie das vielleicht im Coaching vielleicht noch sein könnte, sondern wirklich ganz begrenzt. Wie gehe ich mit dieser bedrückenden Konfliktsituation um? Da erkenne ich jetzt das dritte Bedürfnis wieder. Das ja. ist schon da und kein Ausdruck von Unterwürfigkeit oder so, ne, in TA-Sprache von Kind-Ich-Zustand.
Ja, in TA-Sprache von Kind-Ich-Zustand oder von Symbiose. Ja. Da könnte man ja auch leicht, also wenn du als Mediator unterwegs bist, kennst du auch diese Spieleinladungen, die da kommen. Und ja. wenn du aber sowas gefragt bist, und das finde ich auch jetzt gerade sehr spannend, heißt es ja, das ist das Bedürfnis, da sitzt jemand, der weiß, wie es geht. Ja. Ne? Da darf ja. man mit deiner Expertise. Und das ist genau das Bedürfnis nach Schutz, was ja. das denn ausdrücken. Das finde ich auch tatsächlich ein spannendes Beziehungsbedürfnis, was uns oft nicht bewusst ist.
Ja, also ich merke das auch so jetzt in der professionellen Rolle und das zu diagnostizieren, was geht jetzt hier los, was geht hier ab, dass da eine Gefahr ist, man zu sehr psychologisierend wird und das ne, sozusagen ja. als, da ist jetzt ein Symbioseangebot, eine Spieleinladung, sondern nee, das kann ganz offen auch ein Ausdruck von einem anerkannten oder von einem verständlichen Beziehungsbedürfnis sein. Gehen wir zum nächsten?
Ja, sehr gerne. Beziehungsbedürfnis nach Bestätigung.
Ja, genau. genau. Der persönlichen Erfahrung steht bei mir noch, also dass ja. das bestätigt wird, ne? Die eigene Erfahrung.
Genau. Der andere glaubt mir mit dem, was ich habe und was ich kann, ist dabei und hat vielleicht auch Ähnliches erlebt. Also darum geht es ja bei Mitarbeitern zum Beispiel oder bei jungen Führungskräften kenne ich das auch so. Wenn junge Führungskräfte sich mit Älteren unterhalten, und die Älteren sagen, Mensch, das kenne ich eigentlich auch, so ging es mir damals auch, achte mal auf das und das. Das ist, glaube ich, dann ist das Beziehungsbedürfnis erfüllt.
Habe ich das jetzt richtig verstanden mit den Eltern, dass, also ich kenne das natürlich auch, dass die Eltern dann kommen und sagen, hier so und so, pass mal auf und das sind meine Erfahrungen, so, dass das eigentlich Ausdruck von dem Bedürfnis der Eltern in der Beziehung zum Kind ist, dass ihre Erfahrungen von einst vom Kind anerkannt und bestätigt werden.
Ach, spannend. Das habe ich jetzt so gar nicht gesagt.
Aber ach so, das habe ich jetzt, da war jetzt meine...
ja, ja, nein, da habe ich undeutlich gesprochen. Ich meinte ältere Führungskräfte.
Ach, ältere Führungskräfte.
Ja, aber ich finde das jetzt auch gerade ganz spannend. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Natürlich, wenn ja. Eltern älter werden, wenn ältere Menschen, die wir haben, jetzt im demografischen Wandel ja. und auch in Organisationen, das ist ein gutes Stichwort, natürlich Erfahrungen haben. Und auch anerkannt werden möchten und sozusagen möchten, dass die Jüngeren an ihren Erfahrungen auch partizipieren, vielleicht auch anders umsetzen. Das ist was anderes, aber dieses Bedürfnis bleibt ja bei ja, Eltern, ja. bei Führungskräften, bei älteren Menschen.
Ja, ich bin da jetzt auf die Eltern gekommen, weil ich das so missverstanden hatte, aber im Arbeitsleben finde ich das momentan ganz prägnant und teilweise auch schon dramatisch, dass das Innovationsgetriebene mit viel technologischer Schlagseite die Älteren in ihren Erfahrungen schon unter Druck setzen und häufig Konfliktpotenziale, gerade in Veränderungsprozessen, dann daher rühren, ihre Erfahrung bestätigt zu sehen. Ja. Ja, dass man eben auch schon damals nicht nur mit Bleistift geschrieben hat, sondern da gab es auch schon so die Anfänge der Computer etc. Und nur weil ich heute nicht die neue Software kenne oder den letzten Schrei, bin ich jetzt kein Zurückgebliebener. Also dieses Bedürfnis nach Bestätigung der eigenen Erfahrung sehe ich heute in der Organisationswelt besonders, unterbeleuchtet oder missachtet in dem ständigen Wandel.
Ja, missachtet. Und ich finde noch einen anderen Aspekt sehr wichtig dabei, weil es so schnell ist und weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben und junge Menschen einfach unglaublich viel arbeiten, auch zu sehen, dass auch eine Ruhe, eine Ausgeglichenheit da rein muss. Das finde ich wichtig. Das können wir von den älteren Mitarbeitern lernen. Und es geht nicht nur über die Generation Y oder Z, die einfach sagen, eine gute Work-Life-Balance, das ist es ja nicht nur. Sondern es geht ja auch nach wie vor im Arbeitsleben um Leistung. So, und diese Leistung im Arbeitsleben gut hinzubringen, da können wir, glaube ich, von Älteren viel lernen, die sozusagen das Schnelle daraus nehmen oder andere Prioritäten setzen.
Ich glaube, weil wir jetzt das Thema so aufgegriffen hat mit Generationen, ist es ein guter Schritt, direkt weiterzugehen zum nächsten, weil da das Thema nach Einzigartigkeit häufig genauso unbeachtet bleibt, weil man schnell eingeordnet wird, du bist wie alt? Ach so alt? Naja, dann gehörst du zur Generation X. Ach, das bedeutet das. So, ach du bist weiß und alt, okay. Und dann auch noch Mann, ganz klar, da gewinnst du heute keinen Blumentopf mehr. Und diese, also da würde ich jetzt sagen, dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit wird also einfach negiert, weil man zugeschrieben wird zu einer bestimmten Identitätsgruppe.
Ja.
Was hast du so für Erfahrungen mit diesem, Bedürfnis so in deiner professionellen Arbeit?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also erstmal stimme ich mir zu und ich muss mich hier gerade sortieren. Ja, es ist ein Bedürfnis nach Selbstdefinition, ein Bedürfnis in der jungschen Sprache, würde man sagen, nach Individuation, also das zu werten, was man ist. Und das ist ja auch ein Wachstumsprozess. Und ich erlebe das ähnlich wie du, dass Menschen nicht mehr erkannt werden, dass Menschen in Schubladen gesteckt werden und ihnen nicht mehr zugehört wird, dem, was sie sind und was sie brauchen und wer sie sind. Also, dass wir zwar um dieses Bedürfnis wissen, eigentlich nach Einmaligkeit, dafür tun, dass wir nicht einmalig sind. Ein Paradoxon, finde ich das. Ja, so. Also eher eine Kopie leben als eine Einmaligkeit.
Die tonalen Ausschläge sind immer, wenn dir dein Kopfhörer aus dem Ohr fällt.
Ja,
ne?
Gut, dass du das sagst nochmal. Ja, genau, ich halte sie jetzt auch fest. Ja.
Ich sehe, das ist wirklich nicht einfach. Das heißt, die passen nicht.
Genau. Also, offensichtlich.
Sie sind nicht auf deine Einzigartigkeit zugeschnitten. Also das muss man sagen. Industriell einfach angefertigt worden und können dem Bedürfnis zumindest in dieser sehr einseitigen Beziehungsgestaltung von Mensch und Technik dem da nicht gerecht werden, dass sie sich
ganz,
dir anpassen.
Ganz genau, ja, ganz genau. Ja, ich hätte meine alten Kopfhörer nehmen sollen. Das wäre einzigartig gewesen. Ja. Aber ich wollte gerne mit meinen neuen Kopfhörern punkten hier. Ja, das ist mit der Einzigartigkeit, das stimmt tatsächlich. Und ich glaube, das Bedürfnis, was Erskine beschreibt, geht auch darum, sich durch diese Einmaligkeit abzugrenzen von anderen Menschen und sozusagen etwas Besonderes zu werden. Also, das finde ich auch nochmal spannend daran.
Ja, hier glaube ich, ist ein Punkt, wo wir eine kleine Abbiegung machen können, den Kontext dieses Konzepts nochmal aufzugreifen, weil wir haben das so, sagen wir, in unseren Breitengraden ja sehr verinnerlicht, dass wir einzigartig sein wollen und dass wir uns darum bemühen und dafür unsere Profile auch jetzt technologisch sehr individuell gestalten. Nicht mehr nur die Lebensläufe, das war so noch in meiner Jugendzeit das Thema, dass der Lebenslauf sehr besonders sein sollte. Ne? Vielleicht da auch irgendwo Frage, darf da eine Lücke sein? Heute sind das ja dann Profile, vor allen Dingen in sozialen Medien, die sehr einzigartig werden und wir unsere Einzigartigkeit präsentieren und repräsentieren. Und es ist ja keineswegs immer schon so gewesen und überall so, dass Menschen nach Einzigartigkeit streben. Also wenn ich jetzt vielleicht ist das plakativ und ich bin da auch keine Experte drin, aber wenn ich jetzt in der chinesischen Kultur das, was ich da zumindest an Kontaktfläche hatte, das ist jetzt kein so Bedürfnis, was unwidersprochen bliebe, sondern was erstmal mit Interesse verfolgt werden würde. Das ist, dass wir gesellschaftlich das so auch akzeptieren, dass jeder einzigartig sein will und ihn so behandeln, soweit es geht, ne, mit dem Zwängen. Ich vermute, das hat was mit dem Kontext dieses Konzepts zu tun. Transaktionsanalyse, humanistische Psychologie, westliche Philosophie und westliche Geschichte. Wie schaust du auf diese Einzigartigkeit, ne? Und Transaktionsanalyse mit dem Kernziel von Autonomie sagt das ja nochmal ganz explizit.
Absolut. Also ich glaube, ich will es mal so ausdrücken, dass Einzigartigkeit ein Luxusgut geworden ist, dass wir durch die gesellschaftliche Entwicklung Menschen nie die Möglichkeiten hatten, einzigartig zu sein oder es auch nicht einzigartig sein wollten. Und das ist erst in den letzten Jahren, so würde ich das oder so erlebe ich das zumindest, dieses Bedürfnis danach gekommen ist, sehe mich an, so wie ich bin. Mhm. Und wenn du gerade das Bedürfnis nach Autonomie ansprichst oder das Konzept der Autonomie ansprichst, so erlebe ich das in Indien sehr stark. Ich arbeite sehr viel in Indien. Mhm. Und die indischen Transaktionsanalytikerinnen sagen mir immer, also, das Konzept von Autonomie in der Transaktionsanalyse passt nicht für uns. Wir sind nicht autonom. Mhm. Das ist natürlich anders verstanden, aber wir haben eine ganz andere Herangehensweise daran, weil es dort so ist, dass Menschen immer in der Familie sind. Also Einzigartigkeit oder nicht einmalig zu sein, wäre dort ein Defizit. Und das finde ich zum Beispiel nochmal spannend, unsere Konzepte zu überlegen, die ja sehr westlich geprägt sind. Ja. Passt das überhaupt auf asiatische Gesellschaft? Nein, passt es nicht. Ne? Weil dann ist es automatisch defizitorientiert. Ja. Das ist ein spannender Punkt. Hm?
Ja, ja. Und wenn die sagten, die indischen Transaktionen, wir sind nicht autonom, meint die damit, wir streben nicht danach oder wir können nicht so intensiv danach streben, wie ihr das könnt oder glaubt zu können?
Genau, ich glaube schon, dass sie danach streben oder dass es vielleicht auch ein Bedürfnis ist und da würde das dritte Bedürfnis nach Schutz reinkommen, nämlich zu sagen, ich brauche eine Orientierung, wie geht denn eigentlich Autonomie, weil ich es nicht kenne von klein auf an. Sondern vielleicht sowas wie ein unerlaubter Wunsch. Ne? Also ich will das nicht abwerten damit, sondern natürlich sind Transaktionsanalytiker in Indien genauso gut ausgebildet wie wir auch im Westen. Das ist gar keine Frage. Und sie kennen auch die drei Fähigkeiten der Autonomie. Aber ich glaube, dass es nochmal schwieriger ist, das zu leben. Mhm. Und auch die Frage, ob sie das überhaupt leben wollen, das ist auch nochmal der Punkt, erstrebsam ist.
Ja. Ja, und wahrscheinlich, wenn wir jetzt von indischen Transaktionsanalytikern dann sprechen, haben wir jetzt da auch mit einer besonderen Gruppe zu tun, die sich also in diese Richtung weiterentwickeln wollen und eine Wahl getroffen haben, ob das dann auch für gesamte indische Gesellschaft so, ne, das ist dann nochmal ein ganz anderer Punkt. Also es ist eine sehr besondere Gruppe dann, die man genommen hat jetzt als Repräsentanten, die eine ganz andere Einstellung dazu haben können.
Ja, das finde ich auch. Also, weil du mich gerade danach gefragt hast, auf der individuellen Ebene. Kulturell gesehen ist ja Indien ein total spannendes, diverses Land. Ja. Da würde ich sogar sagen, da ist die Einmaligkeit gehört einfach dazu. Mhm. Ja, also jeder Mensch, der nach Indien fährt, kriegt erstmal einen Kulturschock. So anders ist das. Und das finde ich nochmal spannend, auch von der Historie her, wie weit mit der Einmaligkeit, das hat Erskine jetzt nicht gemeint, machen wir aber durch solche Konzepte was kaputt oder durch diesen Wunsch an kulturellen
Punkten. Siehst du, also weil die TA ja ausgehend von Amerika auch in diese Kontinente auch wirklich ausgegriffen hat und international sich aufgestellt hat, da auch Rückflüsse, dass sich das Konzept von Autonomie oder hier nach Einzigartigkeit beeinflusst wird, auch in die andere Richtung, sage ich mal, und nicht nur so ein One-Way-Transport der Ideen in die östliche und fernöstliche Welt?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre meine Antwort darauf, ich muss es jetzt im Konjunktiv formulieren, wäre darauf, ja, sehe ich. Also ich finde es sehr spannend, das war mir vorher nicht klar, dass wir unsere Konzepte wie selbstverständlich in andere Kulturen reinlegen, ohne sie überzudenken oder zu überdenken und damit eigentlich etwas Schädigendes machen, wenn ich das gerade so beschrieben habe. Und eher zu sagen, wie kommen wir denn dazu, als Westler zu sagen, da ist ein indischer Transaktionsanalytiker und der erlebt das fast wie etwas Beschämendes, dass er nicht das Bedürfnis nach Autonomie oder nach Einzigartigkeit hat. Das muss aber so sein, weil die Transaktionsanalyse das ja so sagt. Ja, das finde ich spannend, da nochmal neu dran zu denken, welche Punkte sind das eigentlich? Und auch zu sehen, wenn ich das nochmal von der Gesellschaft, jetzt spreche ich mal in meiner Rolle als Vorsitzende, zu sehen, was haben wir denn als Transaktionsanalytikerinnen und Analytiker, was uns besonders macht. Und das, was uns besonders macht, ist ja, dass wir unsere Konzepte überall in der Welt haben. Also, dass wir einen großen kulturellen Fundus haben, den wir gut weitertragen können und daraus gut was entwickeln können. Das macht uns besonders. Und da haben wir die Einmaligkeit auch wieder.
Genau. Ja, genau. Meine Frage war sozusagen, hat das Rückwirkungen auf das Verständnis der Konzepte, die sich dann eben dahingehend auch anpassen? Also, dass eben Autonomie nicht mehr so verstanden wird wie vor 50 Jahren durch Eric Byrne, sondern schon auch ja, angereichert wird jetzt mit östlichen, fernöstlichen Ideen und Verständnissen von selbstbestimmt in der Gesellschaft zu sein. Ne? Also das Stichwort relationale
Autonomie. Genau. Selbstbestimmt in der Gesellschaft zu sein, trotzdem in der Verbundenheit zu sein mit diesen drei Fähigkeiten. Das finde ich attraktiv, das so auszutauschen. Und die Einmaligkeit oder das Beziehungsbedürfnis der Einmaligkeit nicht nur auf, naja, das ist vielleicht noch nicht ganz ausgegoren, also nicht nur auf Menschen zu beziehen, sondern einfach zu sagen, was verbindet uns und was können wir aus diesem Punkt Neues entstehen lassen.
Ja. Okay, gehen wir weiter. Wir haben noch, glaube ich, drei, ne, wenn ich richtig gezählt habe.
Ja.
Das Bedürfnis nach Wirksamkeit beim Gegenüber. Also, was heißt das? Wirksam sein beim Gegenüber.
Ich kann beim anderen Veränderung bewirken. Wunderbar, wenn man das tun kann. Also sozusagen die einzelnen Fähigkeiten und Kompetenzen, die man hat, zu nehmen, um etwas zu tun, was den anderen verändert. Das soll es eigentlich ausdrücken.
Also als Führungskraft wäre mir das völlig klar, ne? Sozusagen klar, ne? Dass der sich entwickelt, aber auch andersrum sozusagen, ne? Weil der ist ja auch in der Beziehung zur Führungskraft. Also Mitarbeiter haben den Wunsch, Einfluss, Wirksamkeit zu erleben bei ihren Vorgesetzten. Ist das damit gemeint? Ja.
Das ist damit gemeint. Und vielleicht kennst du das auch, so ein Satz von Mitarbeitern, den ich immer ganz schön finde, wenn sie sagen, ja, und das war eine Veränderung, da habe ich damals den Anstoß gegeben. Oder das kommt von mir. Und das finde ich eigentlich ganz schön, das drückt es aus. Es ist fast wie bescheiden, könnte man das anmuten. Man könnte auch narzisstisch das anmuten, wenn jemand seine Leistung hervorkehrt. Aber letztendlich entspricht es dieses Bedürfnis, ich habe etwas getan, was andere Menschen verändert hat.
Ja.
Und das ist auch schön. Das ist schön.
Also tatsächlich habe ich häufiger den Punkt gehört, aber das unter dem Motto finde ich es jetzt nochmal ganz passend, dass jemand das gesagt hat und gekränkt wurde. Also, und dann hat der andere das gemacht, was ich eigentlich entwickelt hatte und so. Und das wird häufig dann im Konflikt nochmal oder in der Mediation nochmal rausgeholt und gesagt, das war schon lange so. Erinnere dich mal daran, ne? Da hast du dir da die Lorbeeren eingestreicht und dabei habe ich das Ursprüngliche entwickelt.
Wie spannend, wie ist denn die Reaktion dann von dem anderen, der die Lorbeeren eingeheimst hat?
Also es kommt häufig schon nochmal eine andere Geschichte von dessen Seite, die das ein bisschen einordnen lässt. Aber wenn es gut läuft, dann hat er die Idee, ah, so hat er das erlebt. Jetzt verstehe ich, warum der so sauer auf mich ist. Also so ein Perspektivwechsel, ganz klassisch ist diese Situation, weil einer eine Kränkung nicht mitgeteilt hat, das sozusagen für sich behalten hat. Und dann aber Missverständnisse und Konflikte daran sich einfach entzündeten, weil man einfach ein Etikett draufgeklebt hat. Das ist jemand, dem ich nicht vertrauen kann, der mich benutzt hat und der sich einfach fremde Lorbeeren einstreichen lässt.
Wie toll. Und dann trifft es ja auch wieder da rein, dass derjenige, der dann diese Kränkung erfahren hat und das sagen kann, in diesem geschützten Raum der Mediation, merkt, dass er etwas bewirken kann beim Gegenüber. Also dadurch, dass er seine Kränkung, seine Verletzlichkeit zeigt, kann der andere was lernen von ihm. Und das finde ich dann auch schon mal spannend. Ja, toll.
Ja, wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft.
Ja. Jeder hat natürlich seine eigene Geschichte, Erfolge sind immer die Konsequenz der eigenen Handlungen und Misserfolge, wie das auch im Fußball so ist, sind immer bei anderen verursacht. Aber wenn es gut läuft, dann kann der andere das annehmen, wenn er sich dadurch nicht erschüttert sieht in dem, was er bewirkt hat.
Ne? Ja, genau. So.
Und das ist dann meistens so ein Thema, wie schreiben wir unsere gemeinsame Geschichte nochmal neu, sodass keiner von uns sich verletzt fühlt. Und das ist dann das, was geschieht, wenn es gut läuft. Es läuft nicht immer gut so. Ne? Manchmal ist da auch jemand verbohrt oder hat einfach, lehnt das einfach ab. Und das hat schon dann einen Beziehungsabbruch. Also das hat ein Abschneiden von bestimmten Beziehungssträngen. Daher kann ich das mit dem Bedürfnis nach Wirksamkeit gut einordnen, auch wenn das dort sozusagen von der anderen Seite kommt. Mhm. Wenn einer sagt, ich habe diesen Erfolg mit anderen Ursachen verknüpft, nicht mit dem Gespräch oder mit dem, was du jetzt da siehst. Mhm. Und dann kann aber, wenn dann ein Dialog oder wenn man sich darüber unterhält, gemeinsam nochmal eine Geschichte schreibt, wo jeder sich drinnen wiederfinden kann. Mhm. Und sich drinnen wiederfinden können, das ist dieses Moment der Wirksamkeit.
Und das ist spannend, ja, genau. Sollen wir zum nächsten Beziehungsbedürfnis?
Ja, genau, ich habe gerade gelesen und dachte, das ist ja nochmal fast die ähnliche Situation, aber das Bedürfnis nach Initiative des anderen.
Ja. Ich glaube, das ist einfach so, oder das, was Erskine bezeichnet, ist, ich glaube, das ist einfach besser im therapeutischen Kontext aufgehoben. Aber wenn du das jetzt auf Organisationen beziehst, eher zu schauen, eine Führungskraft zu nehmen, die einfach ganz viel macht und sich freut, wenn die Initiative einfach auch von den Mitarbeitern kommt. Also nicht nur, dass die ganze Verantwortung sozusagen bei einer Person sitzt, sondern geteilt wird. So wie wir das ja auch gut ist, als Beispiel hätte ich da Startup-Unternehmen, die das ja einfach machen, wo die Initiative geteilt wird. Und da ist eine Sehnsucht danach da, Verantwortung abzugeben, was anderes zu machen, neue Ideen auch von anderen zu bekommen und nicht nur selbst zu generieren. Ich denke, das ist das Bedürfnis, was Erskine damit gemeint hat.
Ja, bei mir auch ganz, ganz deutlich die Erfahrung in dem Bereich, dass einer dann sagt, so, wir müssen reden. Na, man hat irgendwie lange nicht gesprochen oder so und dann sagt, so, wir müssen reden. Und jeder weiß, es ist uns irgendwie peinlich. Wir tanzen so ein bisschen um den heißen Brei drumherum in unserer Begegnungsweise im Unternehmen, in Meetings und so, weil man irgendwie, da ist irgendwas. Und wenn dann jemand sagt, so, wir müssen reden oder jetzt gehen wir abends mal noch zusammen weg und sprechen oder eben auch, ich brauche ein moderiertes Gespräch mit dir. Und das ist zwar es hat so ambivalent so, oh, jetzt kommt was, aber ist auch gut, dass jetzt der andere da endlich mal,
Genau. Ja, das finde ich auch total spannend. Also das kennen wir aus Freundschaften auch, wenn jemand anders anruft und sagt, du hast dich lange nicht gemeldet, jetzt mache ich das mal oder whatever. Also das Bedürfnis, das hat mich eigentlich sehr erstaunt bei Erskine, als ich das erste Mal gelesen habe, dass es tatsächlich ein Bedürfnis ist. Das hätte ich gar nicht so vermutet. Ja.
Letztes Bedürfnis, das haben wir uns aufgespart gehabt. Ne? Das wird auch immer genannt als letztes. Ja. Also was ich so zumindest noch von den Darstellungen her kenne, das Bedürfnis, Zuneigung auszudrücken, Liebe auszudrücken. Dass man den anderen also mag. Und nicht nur wertschätzt so für das, was er tut, sondern eben auch so als Person mag. Das sei ein Bedürfnis. Und zwar in, in, vielleicht überpointiere ich es, aber in jeder Beziehung. Also auch gegenüber den Kollegen im Team, gegenüber der Führungskraft, ne, der Chef, der mir vorgesetzt wird, oder die Chefin, dass ich das Bedürfnis habe, ihr das auch mitzuteilen, dass ich sie als Person mag. Das finde ich zuweilen verschüttet. Also wenn ich jetzt, also das mal ganz wertfrei sage, was ich so von Klienten, Mandanten höre, also das könnte ich denen nicht so einfach unterstellen, dass die das Bedürfnis haben, ihren Chef Liebe auszudrücken.
Nee. Liebe ist ja auch so ein Wort, was so stark romantisiert wird.
Ja.
Und vielleicht auch deshalb etwas unangenehm ist. Aber man kann es vielleicht auch übersetzen mit Wertschätzung oder Fürsorge für den anderen. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich fand es aber sehr spannend, jetzt in der Pandemie bei den vielen Online-Veranstaltungen, die man so hatte, fiel es mir sehr schwierig, sozusagen online jemanden zu sagen, Mensch, ich mag dich, das ist so toll mit dir. Mhm. Ne, das geht mir, oder es geht anderen ja auch so, das ist viel einfacher im persönlichen Kontakt in der Teeküche oder auf dem Flur oder was auch immer. Und da habe ich auch nochmal gedacht, ja, es ist ein echtes Bedürfnis, wie mache ich das denn jetzt? Ja. So. Also okay. Das fand ich sehr spannend, dass ich das auch jetzt erfahren durfte, dass mir das auch ein Also man kann es mit Wertschätzung oder Fürsorge. Ja.
Also, aber das ist nicht einfach nur der Gegenwert, ne? Das reziproge Bedürfnis zum Thema wertschätzend behandelt zu werden, sondern das wirklich zum Ausdruck zu bringen, auch unabhängig von den konkreten Geschehnissen gerade.
Ja, absolut. Und auch nochmal zu sehen, ich habe eben Wertschätzung und Fürsorge genannt, aber das Liebe, er drückt es ja nicht umsonst als Liebe aus. Das Liebe einfach nochmal was Größeres ist. Ganzheitlich würde ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall was Größeres ist, was uns auch schwerfällt und deshalb auch nochmal ein Bedürfnis ist. Ja. Mhm.
Du arbeitest ja schon lange mit dem Konzept und auch in dem Thema. Wir haben jetzt die 8 Bedürfnisse. Ist es dir jemals so gegangen, dass du dachtest, oh, ich würde noch so ein 9. dazu schieben wollen?
Nee, tatsächlich nicht. Aber mir ist es oft so gegangen, dass ich gedacht habe, wie toll, dass der Richard Erskine und die Rebecca Trautmann 8 Bedürfnisse generiert haben, weil in der christlichen Zahlendynamik ist ja die 8 eigentlich die Zahl des Neuanfangs. Und das fand ich immer spannend.
Das musst du ein bisschen näher erklären. Oder also mir zumindest näher erklären. Vielleicht weiß das eine oder andere Zuhörerin.
Die 8 ist in der christlichen Zahlendynamik das Symbol für den Neuanfang oder für die Neugeburt, könnte man sagen. Fast wie für so eine Reinkarnation, würde man östlich vielleicht ausdrücken. Und die 8 hat in allen Religionen eine ganz besondere Bedeutung, ob du die 8 Wege im Buddhismus siehst oder in der jüdischen Religion zum Beispiel die Symbole 8 bei dem Chanukka-Fest mit dem Leuchter. Mhm. Also die 8 ist eine ganz besondere Zahl und das fällt mir jedes Mal ein, wenn ich diese 8 Bedürfnisse nochmal lese und denke, wie toll, ob er das eigentlich gemeint hat, ob ihm das bewusst ist, dass er genau diese 8 Bedürfnisse genommen hat und mit der Liebe schließt. Das finde ich spannend an dem Konzept. Mhm.
Das ist mir völlig neu. Ja, war mir. Also, okay, und aber ja, da kann ich mir, das kann ich mir, das ist wirklich nochmal ein vertieftes Nachdenken wert, wie das da auch gekommen ist, dass es 18, weil ich fand es immer eher ungewöhnlich. Also, es gibt so die 3, ne, das Dreieck und ABC und die 5 ist auch so und die 7 dann vielleicht auch die 12 als nächstes so, aber die 8. so als konzeptionelle Grundlage für eine bestimmte Anzahl. Man könnte jetzt ja auch ganz nüchtern sagen, naja, das waren jetzt Psychologen, die sind wissenschaftlich rangegangen und wenn es halt nur 8 gibt, gibt es halt nur 8. Punkt. Ne?
Ja, das ist auch immer nochmal der Hintergrund, finde ich auch. Aber als mir das erste Mal aufgefallen ist, bin ich eher darüber gekommen, weil ich eine 8 aufgeschrieben hatte und den Zettel verkehrt rum hingelegt habe und das Zeichen für Unendlichkeit da kam. Ne? Das ist ja auch nochmal. Und dann ist mir eingefallen, so habe ich es ja auch gelernt, dass 8 im Prinzip wirklich eine tiefe Symbolträchtigkeit hat. Und ich bin mathematisch jetzt nicht versiert oder architektonisch, dass du auch viele Gebäude hast aufgrund dieser 8 Geometrien, auch byzantinische Kirchen zum Beispiel gebaut werden. Ne? Auch alles auf diese 8er-Symbole. Und das finde ich sehr spannend. Aber ich glaube nicht, dass ich will das Konzept nicht überstrapazieren. Ja. Vielleicht hat das auch gar nicht gemeint.
Wahrscheinlich. Aber dann nutze ich doch nochmal, weil bei der 8 denke ich als Historiker oder Rechtshistoriker natürlich an die 8. Also den Bann. Und das hat ja durchaus auch was Christliches. Daher würde ich da jetzt nochmal bei dir den Punkt aufschlagen wollen. Und da habe ich aber nie eine Verbindung drin gefunden. Ne? Also die 8 war sozusagen, wer unter 8 gestellt wurde, der war sozusagen gebannt. Und das Achtung war sozusagen, ist dann später auch sprachlich draus geworden. Also da gab es wie ein Stoppschild. Mhm. Ob das einen christlichen Hintergrund noch hat oder zumindest eine religiöse Unterfütterung, diese Strafe, das glaube ich schon, aber ich kann es jetzt nicht referieren und zusammenbringen.
Nee, könnte ich jetzt auch nicht, aber auch nicht. Das inspiriert mich, nachher mal nachzuschauen.
Ja, müssen wir mal gucken. Müssen vielleicht. Wir haben, ja. Und wenn es zeitnah geschieht, dann hauen wir das noch in die Shownotes rein.
Ja, genau. Aber du hast mich gerade gefragt, da würde ich dich auch gerne fragen, fällt dir noch ein 9. Beziehungsbedürfnis ein, was im Moment was du wichtig finden würdest?
Nein, also mir ging das so in der Arbeit mit dem Konzept bisher nicht so, dass ich immer dachte, da fehlt noch was. Mhm. Weil letztlich doch das so ein Abstraktionsgrad hat, dass viele Bedürfnisse doch drunter gefasst werden können, auch wenn sie nicht explizit so fokussiert wurden. Also so das, nehmen wir mal das Thema nach Ruhe, das Bedürfnis, nach Ausgleich. Alles, was du heute unter dem Stichwort Yoga, Balance und Co. Als Bedürfnis und zwar auch schon eben im Kontext mit anderen Menschen gesehen wird, das kann man hier schon unter Schutz und Sicherheit mitbringen. Dass wir in Beziehungen, auch in Arbeitsbeziehungen vor allen Dingen, erwarten mehr und mehr, dass dort auf uns Acht gegeben wird. Da ist wieder die 8. So. Und dieses drauf Acht geben, das habe ich jetzt immer so unter die ersten, also unter Nummer 1 und 3, nach Sicherheit und nach Schutz und Akzeptanz von Rhythmus und Grenzen und rauskommen aus dem Taktgefühl des Industriellen hin zu einem rhythmischen Arbeiten. So, das war so ein Punkt, wo ich immer dachte, da muss ich ein bisschen was hineininterpretieren, was jetzt nicht so explizit bei Erskine zumindest von mir gefunden wurde. So, ne? Aber ich weiß so von ein, zwei Kollegen, die sagen, da gab es immer noch ein, zwei, das haben sie dazugenommen. Und deshalb auch die Frage, ob das dir auch so ging. Aber das ist auch eine Tendenz, glaube ich, generell in der TA-Konzeption, dass dann einzelne TAler immer noch mal so ihr eigenes dann dazu machen, weil es einfach auch, glaube ich, zeitlich oder historisch soziologisch so notwendig ist. Ne?
Ja, das kann gut sein. Ich hätte, während du gerade gesprochen hast, möchte ich da vielleicht das Bedürfnis nach Wissen noch dazu zu nehmen. Aber letztendlich findet sich das auch in den anderen wieder. Und ich finde an diesem Konzept wirklich, oder der große Charme für mich liegt an diesem Konzept, dass er so sehr differenziert und kleinteilig arbeitet. Das finde ich spannend. Das ist ja genau das, was wir vorhin auch hatten. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz, wie differenziert sich das? Oder das Bedürfnis nach Wertschätzung und Liebe ausdrücken, wie differenziert sich das? Und das finde ich, das in dieser Schärfe zu sehen, das ist sehr hilfreich für die Arbeit mit Menschen. So, und sich da selbst immer wieder zu schulen, ne, dass man nicht auf das falsche Bedürfnis eingeht, wo doch eigentlich was ganz anderes gemeint.
Gut, genau. Und den letzten Punkt, den wollte ich noch einfach zu dem Konzept als solchem sagen, weil ich glaube, da ist diese Knackigkeit so angezeigt. Für mich war das Konzept besonders hilfreich, weil es Beziehungsbedürfnis, also Bedürfnis nach Beziehung zu anderen Menschen als solches erklärlich gemacht hat, dass es mit mir zu tun hat. Also ich bin nicht einfach nur mit einem Bedürfnis ausgestattet, mit anderen in Kontakt zu sein, sondern das hat Ursachen, nämlich, und dann kann man das aufdröseln. Also das Beziehungsbedürfnis als solches ist kein Beziehungsbedürfnis, sondern ist die Überschrift, unter denen dann Elemente kommen, Beziehungsbedürfnisse, die ich mit mir ausmachen kann. Genau. Und das fand ich einfach hilfreich.
Das ist auch total hilfreich, ja, finde ich auch. Und die alte TA-Regel, das hast du vielleicht genauso gelernt wie ich auch, jeder ist zu 50% verantwortlich für das, was passiert. Das drückt es ja eigentlich auch ganz gut aus.
Ja. Christine Behrens, vielen Dank für das wirklich inspirierende Gespräch zu diesem Konzept der Beziehungsbedürfnisse.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch sehr inspirierend und ich werde sofort auf das Acht geben. Gleich mal schauen auf das Achten, wie wir das gerade vereinbart. Ja, herzlichen Super. Dank, Sascha.
Gut. Gute Zeit für dich und bis bald.
Alles klar, danke. Ich auch. Tschüss.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn das noch nicht geschehen ist, dann holen Sie das nach. Gerne können Sie mir auch eine E-Mail schreiben und Anregungen und Kritik äußern zu dieser oder anderen Sendungen hier im Podcast. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen und wünsche viel Erfolg für alles, was jetzt ansteht und Sie herausfordert. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel. Auf Wiederhören.